Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Ich begrüße Sie heute in unserem Büchermarkt zu einem Kritikergespräch. Hier im Studio wiederum begrüße ich die Kritikerin Katharina Teutsch aus Berlin und den Kritiker Tobias Lehmkuhl aus Berlin. Wir drei bilden eigentlich über die Jahre schon ein Kritikerteam mit leichten, eingespielten Zügen, das Vorteile haben kann. Wir werden es sehen. Zwei neue Romane stellen wir heute vor. Einmal von Christoph Peters. Der Roman, der heißt wie seine eigene Gattungsbezeichnung, nämlich Dorfroman. Und anschließend von Thomas Hetche den Roman Herzfaden. Dorfroman, die Gattungsbezeichnung als Titel, ist zurzeit sehr beliebt. Es gibt sehr, sehr viele Romane von jüngeren Autoren, die zurückgehen in ihr Heimatdorf oder in die Provinz, Blick zurück, meistens noch nicht mal im Zorn wie früher beim negativen Heimatroman, wo das alles immer ganz schrecklich war, früher die repressiven Eltern, und heute ist das oft so ein gemischter Eindruck. Da trägt sich nolens volens auch Christoph Peters ein. Wie tut er das und unterscheidet er sich von dem, was Sie kennen auf diesem Gebiet?
Zum Beispiel fällt mir jetzt außerdem noch der Roman von Jan Brandt ein, der dann auch zurückgeht in seine ostfriesische Heimat. Das ist ja vielleicht auch eine Altersfrage, dass man ab einem gewissen Alter mal zurückkehren muss, gerade in den Westen. Die Berliner gehen in den Westen, weil dort die Eltern womöglich einer Pflege bedürfen. Und so ist es auch im Dorfroman von Christoph Peters. Also ein Ich-Erzähler kommt aus Berlin an den Niederrhein. Das dürfte der erste niederrheinische Dorfroman sein, zumindest meiner Kenntnis nach. Und erzählt dann von seiner Kindheit. Ja, im Grunde gibt es drei Erzählstränge. Das klingt jetzt erstmal aufwendig, ist aber sehr gut lesbar, muss man sagen. Also die einzelnen Kapitel wechseln sich ab. Ein Kapitel ist die Gegenwart ungefähr unserer Zeit. Ein zweites Kapitel ist dann das Jahr 1973, als der Erzähler etwa 8 Jahre alt ist. Und das dritte Kapitel bzw. die dritte Ebene spielt dann ungefähr im Jahr 1981. Da ist der Erzähler dann da so um die 16 Jahre alt. Und das Hauptthema, der Gegenstand dieses Romans, neben dem natürlich Erwachsenwerden der ersten Liebe, ist ein Dorfkonflikt. Deswegen auch Dorfroman. Und der Konflikt besteht darin, dass ein schneller Brüter, also eine spezielle Art Atomkraftwerk, dort gebaut werden soll. Und die einen sind dagegen und die anderen dafür.
Der ja sogar berühmt war, der schnelle Brüter Kalka. Manche sagen, es war einer der Startpunkte der Anti-Atomkraft und damit der Ökologiebewegung in Deutschland überhaupt. Wir reden ja von den 70er Jahren schon und frühen 80ern im Roman. Und heute ist es ein Kalka-Wonderland oder Wunderland mit großem Zirkus- und Jahrmarktsgeschehen. Ich habe es kürzlich besucht, nachdem ich den Roman gelesen habe. Da sind die großen Kühltürme wie die Dolomiten mit so Spitzen von Bergen bemalt. Da kann man von außen klettern. Man kann aber auch von innen mit so einem Fahrgestell hoch und sozusagen als Sessel rumgeschleudert werden in atemberaubender Höhe über diesen riesigen Kühltürmen. Also eine bizarre Wandlung eines Symbols für den technischen Fortschritt, der damals die Gegend komplett entzweit hat, wie man heute sagt, gespalten hat, die Gesellschaft.
Das war wirklich ein spektakulärer Fall, zumal dieser schnelle Brüter ja auch nie ans Netz gegangen ist. Also das war wirklich eine Bauruine, Millionen- oder Milliardengrab. Und das ist auch jetzt das Gelände zu einem spektakulär günstigen Preis von, ich glaube, 2 Millionen oder so dann an diesen Betreiber des Freizeitparks verkauft worden.
Wobei die Kosten insgesamt für den Bau lagen bei 7 Milliarden, also selbst umgerechnet in Euro auch nochmal.
Genau, das war ein großes Projekt und man hat sich natürlich Unabhängigkeit davon versprochen. Und Sie haben vorhin kurz gesagt, dass jetzt eine Generation von Romanciers die eigene Kindheit nochmal Revue passieren lässt und eben gar nicht mehr so als das große Drama der Abgrenzung vom Elternhaus wie vielleicht noch die Nachkriegsgeneration. Christoph Peters ist ein bisschen jünger.
Jahrgang 1966.
Aber es gibt natürlich in den 70er Jahren auch noch diese ganzen klassischen Konflikte. Junge, deine Haare sind zu lang, wie siehst du eigentlich aus, was hörst du für Musik? Dann gibt es irgendwie diese Kommune, eine Kommune junger Leute, die sich eben um dieses diese Baustelle da formiert und die protestieren, also diese Protestbewegung, Umweltbewegung, die sich formiert. Da werden dann auch Drogen genommen. Es gibt dann irgendwie auch Kontakte eben zu der Gruseldroge dieses Zeitalters, eben auch das Heroin, was dann aufkommt. Also all diese Diskurse der Zeit werden dann eben so mitgedacht. Aber es ist tatsächlich so, es gibt jetzt nicht so den ganz, ganz großen Generationen Generationenbruch im Elternhaus von Christoph Peters.
Ja, vielen Dank, Frau Teutsch. Wir haben jetzt, glaube ich, in den Äußerungen fast ein falsches Bild erzeugt, als ob es ein Roman wäre, der mit schweren Themen und Stoffen von fast schon historischer Bedeutung operiert. Dabei ist er ja, das muss man, glaube ich, hinzufügen, äußerst aus der Intimität heraus geschrieben, aus einem ganz kleinteiligen Erzählen.
Ja, es ist ein ganz, ganz leise, ist jetzt schon wieder positiv wertend in meiner Welt zumindest. Also es ist ein sehr schlicht geschriebener Roman. Ja, also ganz, ganz einfach wird erzählt, so ein bisschen hat es fast Tagebuchcharakter. Also der, es gibt ja eigentlich tatsächlich, Sie sagten, es ist kein Konflikt, der auch für den Leser eine große Spannung erzeugen würde, weil auch gleich am Anfang gesagt wird, dass aus diesem schnellen Brüter nichts wird, dass da nichts ans Netz geht. Also selbst die Spannung, was entsteht um dieses Kalker herum, was passiert mit dem schnellen Brüter, kommt gar nicht auf. Ja, also die Sachlage ist klar. Und genauso verhält es sich eigentlich auch mit der Beschreibung der 70er Jahre. Da hat Frau Teutsch schon gesagt, so der Konflikt ist eben Junge, mach deine Haare mal kürzer. Das ist so, wie man kennt. Eigentlich ist es alles in diesem Roman so, wie man kennt. Und obwohl es ja um existenzielle Dinge gehen könnte, ja, es ist ein eher beruhigender bis einschläfernder Roman.
Ja, zur Wertung kommen wir ja vielleicht noch weiter, aber könnte es nicht auch ein Vorteil sein, dass der Junge zum Beispiel das Kippen des Vaters in seinem Bild einmal als kleiner Junge noch voll Bewunderung für den großen Landmaschinenmanager, könnte man sagen. Und dann wird er immer skeptischer, weil der im Kirchenvorstand für den Verkauf der Kirchengüter für den schnellen Brüter votiert, während der Sohn sich schon langsam auf die andere Seite aufmacht, auf die gegnerische Seite. Und der Vater eigentlich kippt, auch in seiner Lauterkeit, sofern der Kirchenvorstand ist, auf der anderen Seite aber moralisch trotzdem gehalten wird. Ist nicht die Ambivalenz eines solchen Konflikts, ja, auch in seiner relativen Harmlosigkeit vorzuziehen einer forcierten Generationen-Crash-Geschichte, die man natürlich auch schon tausendmal gelesen hat.
Ich fand es eigentlich auch ganz angenehm, dass er eben nicht so überdramatisiert. Also er stellt das einfach dar als die Relikte einer Jugend und die Konflikte, die es da gab, die gab es in anderen Familien auch. Die werden jetzt nicht nochmal so überdramatisiert ausbuchstabiert. Aber ich habe das eher als so ein Stückchen bundesrepublikanische Mentalitätsgeschichte gelesen. Und er blickt eigentlich auch mit einer gewissen, fast schon ethnologischen Neutralität auf sein Herkunftsmilieu und hat es jetzt vielleicht auch eben als gereifter Schriftsteller gar nicht nötig, mit dieser Familie abzurechnen.
Das sehe ich auch so. Und das schöne Motiv, das das spiegelt, ist ja der Schmetterlingsfänger, der sie auf so einem Brett auflistet, also aufpinnt und dann anschließend mit dem Biologielehrer sich drüber beugt. Das ist so ein bisschen der entomologische Blick, den er versetzt, möglicherweise auch auf die sozialen Verhältnisse hat.
Ja, aber es gibt ja derzeit viele Bücher, die auch von den 70er Jahren erzählen. Also zum Beispiel Andreas Meyer in seiner, wie sagt man, seiner Elvologie. Ja, ist jetzt bei meinem 7. Band angekommen mit der Familie. Da spielen die 70er Jahre, die Zeitumstände eine große Rolle. Dann gibt es Frank Witzel, der in seinem letzten Roman die 70er Jahre groß hat wieder aufstehen lassen. Aber Meyer wie Witzel finde ich jeweils mit so einer Notwendigkeit, mit einer Dringlichkeit, mit einer neuen, sehr individuellen Perspektive auf diese Zeit. Und das fehlt mir bei Christoph Peters.
Kann man denn nicht sagen, dass zum Beispiel bei Witzel diese ewige Nachgeburt sozusagen der NS-Zeit in der Mentalität, wo immer er drüber schreibt, sozusagen gräbt er die Abgründe aus, dass in der Wahrnehmungswelt dessen, der hier beschrieben wird, der ist ja in der Regel jung, in den größten Passagen, dass genau eben nicht mitgedacht wird, auch eine Kunst ist, zu sagen, ich lasse das aus. Also er ist ja ein souveräner Erzähler, der kann ja auch anders erzählen. Es ist ja eine Entscheidung zu sagen, ich mache es leise, was Sie ja noch nicht mal konzedieren würden. Ich mache es ruhig, ich mache es entspannt und konzentriere mich dann tatsächlich sozusagen auf die kleinen Dinge. Also er kann ja Fernsehsendungen beschreiben, oh ja, also der Gepard auf dem Tisch von Chimek im Fernsehen, ja. Das ist ja, der kommt einem ja fast der Fernseher entgegen aus dem Buch. Darauf verwendet er doch fast alle seine Mühe.
Ich würde auch sagen, der wichtige Unterschied zu einem Autor wie Frank Witzel, das ist wirklich ein Kind der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo wirklich diese Spannungen, diese Unfähigkeit zu trauern der Elterngeneration, die Kontinuitäten, diese unheimlichen Kontinuitäten der NS-Zeit in der jungen Bundesrepublik, wirklich diesen moralischen Stachel, diese Frage, die nicht beantwortet wird, dann die aufkommende Populärkultur. Bei Christoph Peters befinden wir uns ja jetzt eher schon Ende der 70er. Man hat ganz andere Möglichkeiten, ja. Die Revolution ist sozusagen schon durchgekämpft. Und da ist natürlich eine gewisse Entspanntheit schon drin. Man weiß einfach als junger Mensch von damals, man hat Konflikte vielleicht mit seinen Eltern, aber irgendwie hat man ein Leben vor sich und das kann man auch nach der eigenen Fasson gestalten.
Jetzt sind wir eigentlich schon gut auf dem Sprung zum nächsten Buch. Um das wertend noch mal ein bisschen zu resümieren, sind Sie von der einfachen Erzählweise nicht so besonders begeistert?
Ja, mir ist es etwas zu ordentlich. Das ist alles sehr ordentlich erzählt.
Sie wissen es durchaus zu schätzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich habe es ganz gerne gelesen, aber auch nicht mit großem Gejubel. Also es gibt sicherlich Bücher über diese Zeit, die mehr Drama in sich bergen. Und ich bin sowieso eine Verfechterin von Büchern, die ein bisschen mehr etwas verhandeln wollen, die irgendwie auch Abgründe aufzeigen. Und insofern gehört es jetzt auch nicht zu meinen großen Favoriten, aber es ist ein sehr angenehmes, lesbares Buch.
Aber mit der Frage, wie viel abgründiger deutscher Geschichte west nach in der Nachkriegszeit und Literatur, die darüber handelt, sind wir ja schon mitten beim Thema, wie ich meine zumindest, des neuen Romans von Thomas Hetsche, der über die Augsburger Puppenkiste handelt, von ihr handelt. Herzfaden heißt er, Augsburger Puppenkiste, aber hier in der Zeit zwischen ungefähr 1942 und 1960. Was sagt uns Thomas Hetsche mit dem Roman?
Also da müssen wir jetzt sofort zur Wertung kommen, das müssen wir uns jetzt doch noch ein bisschen aufsparen. Also vielleicht erstmal kurz zur Konstruktion des Buchs. Walter Oehmichen heißt der Schauspieler und Erfinder der Augsburger Puppenkiste, der ist bei der Wehrmacht gewesen, war an der Front, hat dort von einem Puppenschnitzer das Handwerk des Puppenschnitzens gelernt, nimmt es mit nach Hause, zeigt es seinen Kindern. Seine Tochter Hannelore, genannt Hartü, übernimmt es dann, wird dann auch tatsächlich später das Familienunternehmen weiterführen nach dem Krieg und wird eine ganz berühmte Puppenschnitzerin. Und Hetsche erzählt nun diese Geschichte, diese Familiengeschichte, aber auch diese Geschichte eines Unternehmens, das ja eine richtige Exportmarke heute geworden ist. Wir alle kennen die Augsburger Puppenkiste. Die ist 1953, glaube ich, dann auch zum ersten Mal im Fernsehen ausgestrahlt worden. Erst beim Hessischen Rundfunk beheimatet gewesen, dann beim NDR oder umgekehrt. Genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr. So, und die gesamte Familie von Oehmichens ist sozusagen bis heute in diesem Familienunternehmen beteiligt. Also alle Kinder, die Schwiegersöhne, die Enkel und Urenkel. Das ist jetzt sozusagen die eine Geschichte, die er erzählen will. Also tatsächlich diese historischen Fakten literarisch wiedergeben. Dann hat der Roman aber noch eine zweite Ebene. Vielleicht will Tobias Lehmkuhl, damit ich jetzt nicht so viel am Stück
rede. Es gibt eine gewisse kleine Rahmenhandlung. Ein Mädchen, auch wieder in der Jetztzeit, schaut sich etwas in der Augsburger Puppenkiste an, findet, ja, das ist eigentlich Babykram, verschwindet nach der Aufführung dann durch eine Geheimtür, die sie zufällig entdeckt und begegnet dann in den Katakomben oder in den Dächern der Augsburger Puppenkiste den Marionetten, die mit ihr reden, und sie begegnet dort auch der alten Hartü. Also es ist so ein fantastischer Entwurf oder Gegenentwurf oder Kontrapunkt vielleicht eher zu der Hauptgeschichte, die eben die Geschichte der Augsburger Puppenkiste referiert.
Und diese
referiert.
Beiden Erzählungsstränge sind eben auch farblich voneinander abgesetzt.
Ja, also das ist der eine sehr Teil, ins Auge fallende Besonderheit.
Es ist ein sehr
Romans,
bibliophiler, ja? Vielleicht auch ein bisschen eitler, eine eitle Optik, würde ich sagen. Ja, also diese märchenhafte Geschichte des Mädchens in der heutigen Zeit, das sich eben in den Katakomben des Theaters verirrt und dort dann eben Zwiesprache mit den Marionetten hält. Das ist in Rot abgedruckt. Und der andere Teil, der sozusagen die historisch verbürgte Geschichte der Oehmichen-Dynastie literarisiert, ist in Blau gehalten und das wechselt sich dann immer so ab.
Ich würde gerne noch eben deutlich machen, weil Sie danach fragten, Herr Winkels, wie das jetzt sich mit der BRD mit dem Deutschland nach dem Krieg verhält und dass wir da jetzt anschließen können. Also gefühlt die Hälfte, ich glaube de facto und zumindest ein Drittel des Buches spielt ja im Krieg. Also das ist ein Schwerpunkt dieses Buches und gar nicht so sehr die Nachkriegszeit. Also der Krieg ist einerseits als erzählte Zeit sehr präsent und dann natürlich auch als...
Aber auf die gesamte Zeit gesehen, die 60, 70, 80 Jahre, die man davon sprechen kann, sind ja nur die ersten 8, 9 Jahre überhaupt behandelt. Alles andere wird ja ganz kursorisch gemacht. Das heißt, der Krieg und schon auch die Nachkriegszeit nehmen ja den gesamten Raum ein, woran sich auch die Frage knüpft, warum macht er das? Und suggestiv gefragt, ist nicht so, dass sein Interesse an den Verwerfungen der deutschen Geschichten, am Schuldigwerden, am Krieg, an der repressiven Gesellschaft, am totalen Untergang, in den Marionetten, im Motiv der Marionetten, so lieblich und kindbezogen es ist, sich spiegelt Und darüber hinaus auch durch den Stil, in dem Thomas Hetsche schreibt, der immer etwas leicht lasziv Unheimliches hat, sogar irgendwie zum sinnlich mit zum Ausdruck kommt, das ist zugegeben eine suggestive Frage.
Ja, also ich finde, das kann man so sehen, dass da etwas gespiegelt wird, aber dadurch, dass etwas in den Marionetten gespiegelt wird, ist es ja nicht unbedingt gut. Und ich muss sagen, ich wollte, glaube ich, auch auf diese Kriegszeit hinaus, weil dort für mich ein Knackpunkt dieser ganzen Erzählweise liegt. Es gibt eine Szene, die für mich im Grunde das ganze Buch verunmöglicht hat. Da geht Hatü, die junge Hatü, vermisst ihre Mitschülerin, die Jüdin ist, und ich gehe einfach mal nach ihr gucken, geht dann dorthin, wo diese Mitschülerin wohnt, und dort sind dann quasi die letzten Augsburger Juden, die haben sich dort versammelt. Die Hatü kommt da rein und dann gibt es eine kurze, also im Grunde eine zweiseitige Szene nur, in der Hatü so großäugig immer das, was die Juden ihr so sagen, dann so unverständlich wiederholt, also sowas wie Katzenstadel, was ist das? Das Kaddisch, was ist das? Und dann wird das so Wikipedia-mäßig von den letzten vorhandenen Juden dann wiedergegeben. Und das hat etwas also unglaublich Klischeeartiges, wie das erzählt wird, wie also auch diese Zeit des Zweiten Weltkriegs abgehandelt wird, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist daran überhaupt literarisch? Warum muss er uns das so in dieser Romanform wiedergeben?
Also für mich war dieser Roman ein absolutes Ärgernis. Ich habe lange nicht mehr einen Roman gelesen, der mich derartig verärgert und auch beleidigt hat. Es ist der absolute Entnazifizierungskitsch. Walter Oehmchen war bei der Wehrmacht. Er ist auch jemand, den man durchaus als Mitläufer bezeichnen kann. Darüber weiß man viel, darüber ist viel geschrieben worden. Und es geht auch gar nicht darum, dass das von einem Autor wie Thomas Hetsche jetzt problematisiert würde. Was aber hochproblematisch ist, ist, dass er sozusagen mit einer derart betulichen Art und Weise alle Protagonisten, die in diesem Roman vorkommen, ihr eigenes verwerfliches Tun in der unmittelbaren Nachkriegszeit, also wir reden jetzt von den Jahren 1949 oder so, reflektieren lässt. Also der Vater, der dann auf Nachfrage zu seiner Tochter Hartü irgendwann sagt, ja, naja, gewusst, so richtig haben wir nichts, aber wir wollten es wahrscheinlich auch nicht so richtig wissen. Das sind Sätze, die im Jahr 1949 in Deutschland im ganz, ganz überwiegenden Fall niemals gesprochen wurden und auch nicht gedacht werden konnten. Und darüber gibt es einfach Literatur. Es gibt große psychologische Studien. Und ich fand das absolut wohlfeil. Und das passiert andauernd in diesem Roman.
Könnte es nicht sein, dass es ein Jugendbuch gewesen ist und dann noch mal überarbeitet
aber
worden?
Umso schlimmer.
Ja. Aber Jugendbücher neigen ja dazu, die genau aus pädagogischen Gründen diese, wenn man so will, das im Klischee gerinnen zu lassen.
Ja, aber es gibt ja eine didaktische Dummheit. Also wir wissen alle, dass diese Sachen viel komplexer sind und dann auch eben in ihrer Ambivalenz erzählt werden müssen.
Also das Referenzbuch ist ja tatsächlich ein Jugendbuch, nämlich Der kleine Prinz, der Herzfaden, also der Titel, es ist der Faden zwischen Zuschauer und den Marionetten. Das ist ein klassischer Der kleine Prinz-Faden eigentlich, und das ist auch Der kleine Prinz-Kitsch. Also wer Den kleinen Prinz mag, der mag auch dieses Buch. Wer allerdings gewisse...
Hetsche mag, der ist hier falsch.
Ja, genau, wer den Hetsche mag, wie man ihn eigentlich kennt, der ist hier falsch.
Ja. Ja, wir hätten auch noch, aber wir haben die Zeit nicht, über den Kaspar reden können, der die ganze Bürde, über die wir jetzt sprechen, tatsächlich verkörpern muss.
Bitte lassen Sie uns noch ganz kurz über den Kaspar reden.
Darstellt, dann muss er den Juden darstellen, wie man ihn sich vorstellt zu der Zeit. Der muss die ganze Last der historischen Bedeutsamkeit tragen, der Arme, und wird am Ende auch entsorgt, weil es ja ein Happy End gibt. Vielleicht sagen Sie auch noch etwas empört über den Kaspar im Roman, wie Sie diese Figur erlebt haben.
Es gibt eine Szene, die ich wirklich dann den Gipfel der Abgeschmacktheit fand, und zwar Hartü, ihr Gesellenstück, ist eine Kasperlfigur, die sie selbst schnitzt. Vor dieser Figur hat sie Angst und versteckt sie, und der Vater findet die dann irgendwann, verändert sie heimlich nachts, so dass sie irgendwie nicht mehr ganz so unheimlich aussieht und Hartü dann irgendwie gerne mit diesem Kasperl zu tun hat. Und ganz am Ende des Buchs wird aufgelöst, also auch wieder alle ganz betroffen, alle ganz selbstkritisch, erklärt der Vater, dieser Kasperl, den du damals geschnitzt hast, der hatte wulstige Lippen und eine Hakennase. Und dann ist die Hartü ganz erschrocken, weil sie hat natürlich das stereotype Juden-antisemitische Klischee reproduziert im Schnitzen dieser Figur. Und dann sind alle ganz betroffen und sehen ihren Irrtum ein, und Happy End.
Wir müssen aufhören, weil wir am Ende unserer Zeit sind. Vielen Dank, Katharina Teutsch. Vielen Dank, Tobias Lehmkuhl, für das Gespräch über zuletzt Thomas Hetsche, Herzfaden, Roman der Augsburger Puppenkiste, und zuvor Christoph Peters, Dorfroman. Letzterer erschien bei Luchterhand, kostet 22 Euro. Der Hetsche bei Giebenheuer und Witsch kostet 24 Euro. Und vom Mikrofon des heutigen Büchermarkts verabschiedet sich mit diesen Hinweisen Hubert Winkels.